geschaltet hier im Delta sofort ab. Also wenn man hier 2 Tage ist im Delta, dann braucht man keine Uhr, da braucht man kein Radio, man braucht kein Fernseher, man braucht nichts. Da kann man von all dem, was es gibt, so schnell erholen. Das ist unglaublich, wirklich.
Tiberiu Tioc, Biologe, Reiseleiter und Vorsitzender der rumänischen Naturfreunde.
Es gibt auch viele Forschungen, es gibt aber auch sehr viele Touristen, Vogelbeobachter oder Ornithologen, halt Hobbyornithologen, die sich das anschauen.
Das Donaudelta ist ein Paradies und es ist eine Region der Superlative. Über 5000 Arten an Flora und Fauna, 30 verschiedene Ökosysteme, darunter die mit 1750 Quadratkilometern größte zusammenhängende Schilffläche Europas, eines der wichtigsten europäischen Vogelschutzgebiete. Neben den Lachmöwen, die im Hintergrund zu hören sind, können hier seltene Vogelarten, Rosa Pelikan, Kormoran, Silberreiher, Seidenreiher oder Blauracke bewundert werden, um nur einige Beispiele zu nennen. 1990 erklärte die rumänische Regierung diese außergewöhnliche Landschaft zum Biosphärenreservat und stellte sie damit unter besonderen Schutz. 18 Kernzonen sind der wissenschaftlichen Forschung vorbehalten und dürfen von Touristen nicht betreten werden. Das restliche Gebiet darf unter bestimmten Einschränkungen und Auflagen ökonomisch genutzt werden. Zu diesen wirtschaftlichen Aktivitäten gehören der relativ junge Ökotourismus, vor allem aber die traditionellen Erwerbsbereiche Schilfwirtschaft und Fischerei.
Das heißt, dass hier im Biosphärenreservat die Leute mit der Natur im Einklang leben dürfen. Das heißt, dass sie Ressourcen verwenden dürfen. Hier wird Schilf zum Beispiel jedes Jahr geerntet. Und es ist gut, wenn man Schilf erntet. Wenn der Schilfbestand 4 Jahre lang nicht geerntet wird, dann geht es kaputt, weil es trocknet aus. Es wird nicht saniert, die Oberfläche. Und dann nach 3-4 Jahren ist so viel sind alte ausgetrocknete Halme, dass die jungen Schilfpflanzen nicht mehr durchkommen können. Und dann stirbt es ab.
Geerntet wird das Schilf im Winter, wenn die Kanäle zugefroren und begehbar sind. Schilf ist als Exportgut eine wichtige Einnahmequelle, wird aber nach wie vor auch als traditionelles Baumaterial oder als Brennstoff verwendet. Das Material ist bestens für die klimatischen Bedingungen mit den extremen Temperaturschwankungen geeignet. 40 Grad Hitze im Sommer, minus 30 Grad im Winter.
Das ist eigentlich die beste Variante, um Häuser zu decken im Winter. Hält es, wenn man heizt, bleibt die ganze Wärme im Haus drin und im Sommer ist es so, dass man im Haus von dieser Hitze geschützt ist.
Insgesamt rund 15.000 Menschen leben im Delta. Die Region gehört zu den ärmsten Rumäniens. Vor allem im Winter, wenn das Eis die Schifffahrt auf den Kanälen verhindert, leidet die Bevölkerung unter der Isolierung. Zu den Lebensbedingungen der Bewohner des Donaudeltas schreibt der rumänische Geograf Lucien Dobraza:
Das Donaudelta ist eines der abgelegensten Gebiete Rumäniens. Der Zugang zu den wichtigsten Zentren ist nur über das Wasser möglich. Von Tulcea, dem Tor zum Delta, das 4,5 Autostunden von Bukarest entfernt liegt, braucht man 7 bis 9 Stunden, um zu den 100 bis 120 Kilometer entfernt liegenden Orten Periprava, Sulina und Sfântu Gheorghe am anderen Ende des Deltas zu gelangen. In dieser extremen Situation leben ungefähr 3000 Einwohner, welche die Dauer einer Reise nach Bukarest oder Constanța immer in Tagen messen.
Wenn jemand aus Letea oder aus Svistovka oder einem anderen abgelegenen Dorf, allein wenn er zum Arzt muss, nicht, dass das endlos viel kostet, aber wer kein Geld hat, für den ist auch das billigste der Transportmittel zu teuer. Das heißt, man muss nicht damit rechnen, man muss nicht so rechnen, dass es jetzt 3 Euro kostet, um mal eben nach Tulcea zu fahren. Im Verhältnis zu dem, was die Leute haben, kostet das eben einen halben Monatslohn, nur um mal zum Zahnarzt zu gehen, den sich dann sowieso keiner leisten kann. Und deshalb haben wir dort eine desaströse Armut in diesen Dörfern, dass man ja auch sagen kann, es kommt also keine Hilfe, es kommt auch keine Ärzte. Wenn die Leute dort fahren müssen, können sie sich nicht mal den Weg leisten. Auch die Versorgung ist schwierig. Das Wasser lässt sich nicht trinken, es gibt teilweise kein Trinkwasser. Es muss importiert werden, es fahren riesige Holzboote, Wasserflaschen in die Dörfer. Auch all das kostet. Das heißt, eine Flasche Wasser ist ausgerechnet dort, wo sich die Leute es kaum leisten können, teurer als in jeder anderen Stadt Rumäniens.
Der Geograf und Balkanologe Tede Kahl. Die Reise ins Donaudelta beginnt auf einem Motorkutter, der im Hafen von Tulča für uns bereitliegt. Von hier führt die erste Etappe in den kleinen Ort Maliuk. Wir befahren zunächst den Tulča-Arm der Donau und biegen danach in den breiten Sulina-Arm ab, der die Hafenstädte Tulča und Sulina am Schwarzen Meer miteinander verbindet. Eine internationale Wasserstraße, genutzt von Fracht- und Cargoschiffen, Passagierbooten oder Flusskreuzfahrtschiffen. Sulina, der Endpunkt des Kanals, war einst eine ökonomisch blühende Stadt mit multikultureller Besiedelung, die ihre wirtschaftliche Bedeutung weniger ihrer Lage im Delta, denn der Lage am Ende der Donau verdankte. Heute hat Sulina längst an Bedeutung verloren, was sich auf die gesamte Region ausgewirkt hat, erklärt der Geograf und Balkanologe Tede Kahl.
Alle Leute, die vom Schwarzen Meer in die Donau hinein mussten, kamen dort vorbei. Es war der wichtigste Umschlagplatz. Ja, das war die Ausnahme vom Delta. Dort entstand eine wichtige Stadt, die fiel praktisch brach oder wurde so stark isoliert, dass wir jetzt eine fast Geisterstadt haben, nicht? Weil eben andere Verkehrswege so viel wichtiger wurden. Alle drei Arme sind schiffbar, Flugzeug, Asphalt, Infrastruktur und so weiter, alles ging dahin, dass Constanza der Stadt Sulina den Rang ablief. Und wenn wir daran denken, dass praktisch in der ganzen übrigen Deltafläche keine einzige Stadt ist, ist es klar, dass aufgrund dieser Ruralität und der wenigen Wirtschaftsmöglichkeiten natürlich da sehr, sehr große Armut, bittere Armut herrscht.
Vor Maliuk liegt ein gemütliches Hausboot mit überaus komfortablen Kajüten für uns bereit. Das Abendessen ist eine Fischmahlzeit aus traditioneller Fischsuppe, gekochtem und frittiertem Fisch. Dazu gibt es rumänischen Wein. Ein Festmahl. Das sanfte Schaukeln auf den Wellen sorgt danach für erholsamen Schlaf. Das 300 Einwohner zählende Dorf Maliuk mit seinen hässlichen Plattenbauten ist keine typische Ortschaft des Donaudeltas, erzählt Tiberius Tiok bei einem morgendlichen Spaziergang. Angelegt wurde Maliuk in der Ceausescu-Ära. Ceausescu wollte hier eine neue, besonders zellulosehaltige Schilfart zur Papierherstellung züchten und ließ zu diesem Zweck unliebsame Regimegegner hierher verfrachten, von Mechanikern bis Wissenschaftlern. Nach der Wende sind einige geblieben und fristen hier immer noch ihr Dasein als Fischer und leben in den trostlosen Häusern.
Und in den Gebieten, wo man diese Untersuchungen durchgeführt hat, hat man das in eine Fischfarm umgebaut.
Noch heute lebt ein Großteil der Bevölkerung von Maliuk von der ökologischen Fischfarm, in der Fische ohne jegliche menschliche Einflussnahme gezüchtet werden. Im gesamten Delta ist Fisch die Einnahmequelle Nummer eins. Nach der Gründung des Biosphärenreservats wurden die traditionellen Fischfangplätze eingeschränkt und die Fischerei sehr streng reguliert. Auflagen wie diese führten dazu, dass es in den ersten Jahren nach der Gründung des Biosphärenreservats zu einer angespannten Situation zwischen den Delta-Bewohnern und der Reservatsverwaltung kam, schreibt Lucien Dobraza.
Vor 1990 verfügten die Bewohner der isolierten Orte, die vom Fischfang und der Viehzucht lebten, über große Landnutzungsflächen in einem Radius von 10 bis 15 Kilometer um ihre Dörfer. Nun wurde dieser Radius streng eingegrenzt. Es wurde ihnen verboten, die wertvollen Fischereireviere und Weideflächen zu nutzen. Auch andere Ressourcen wurden eingeschränkt. Obgleich das Schilfrohr nicht vom Verschwinden bedroht ist, wurde den Bewohnern des Deltas nach 1991 vorgeschrieben, dass sie nur mehr ein Viertel der notwendigen Menge ernten dürfen. Obwohl diese Maßnahmen nach einigen Jahren aufgehoben wurden, bestätigt dies, dass in den ersten Jahren der Reservatsverwaltung viele ökologische Richtlinien, diverse soziale Aspekte vernachlässigten.
Hier setzt das Projekt Landschaft des Jahres 2007, 2008, 2009 der Naturfreunde Internationale an, das Mensch und Natur gleichermaßen zugutekommen soll. Es ist eine Art Entwicklungsmodell für die Region unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Alle zwei Jahre erklärt Naturfreunde Internationale, kurz NFI, eine europäische, grenzüberschreitende und meist periphere Region zur Landschaft des Jahres und lenkt so die Aufmerksamkeit auf sie. Für das Donaudelta wurde das Projekt erstmals auf drei Jahre ausgeweitet. Gemeinsam mit allen Beteiligten vor Ort wird ein Modell nachhaltiger Regionalentwicklung ausgearbeitet, sagt Christian Baumgartner, Generalsekretär der Naturfreunde Internationale.
Ziel in zwei Jahren ist es, etwas zu schaffen, das auch bleibenden Wert hat. Also wir wollen nicht nach zwei Jahren aus einer Region wieder rausgehen und sagen, das war's und wir kümmern uns jetzt nicht mehr darum.
Ein Schwerpunkt wird die Forcierung des Ökotourismus im Delta sein. NFI arbeitet eine Modellreise aus, die ab 2008 gebucht werden kann. Nicht reiche Investoren, sondern die Bewohner des Deltas sollen von einem sanften Tourismus profitieren. Ökonomische Unterstützung soll auch die Entwicklung neuer und die Konservierung traditioneller Methoden in der Schilfwirtschaft schaffen.
Also die Situation der Schilfwirtschaft ist so, dass es relativ wenige junge Leute gibt, die hier auch Interesse daran haben, so dieses alte Handwerk zu übernehmen. Eine Situation, die wir aus ganz Europa kennen, traditionelles Handwerk nimmt ab. Gleichzeitig ist die Schilfwirtschaft aber auch ökologisch wichtig, weil die Schilfflächen einfach genutzt werden müssen, um nicht zusammenzubrechen. Und wir wissen aus anderen europäischen Regionen, dass es hier einerseits neue Methoden der Schilfwirtschaft gibt, die auch ökologisch vorsichtig agieren, und dass es aber andererseits auch neue Produkte gibt, die aus Schilf gemacht werden können. Beispielsweise kann man nicht nur Dächer mit Schilf decken, sondern man kann Schilf auch dafür verwenden, um Trennwände zu bauen, LKW-Platten, Ladeflächenplatten zu bauen. Also wir wollen über Kooperationen beispielsweise mit dem Neusiedler See es schaffen, dass hier ein Know-how-Transfer angestoßen wird, dass man auch im Delta neue Produkte kreieren kann, die dann auch mehr Wertschöpfung, mehr Benefit für die Leute hier direkt schaffen.
Der Beitritt Rumäniens zur EU hat die geopolitische Landkarte um ein Stückchen verschoben. Der Chilia-Arm der Donau im Norden Rumäniens ist die Grenze zur Ukraine und seit 1. Jänner 2007 EU-Außengrenze. Damit ist diese Landschaft des Jahres nicht nur grenzüberschreitend, sondern sogar EU-Außengrenzüberschreitend. Die Ukraine, die einen Anteil von rund 12% am Biosphärenreservat Donaudelta hat, gehört eigentlich zum Projekt dazu. Wie aber kann die Ukraine einbezogen werden, wie das Naturfreunde Internationale gerne möchte?
Wir sehen jetzt, dass anders als in anderen Landschaften diese Kooperation über die Grenze noch nicht gut funktioniert. Es gibt zwar auf beiden Seiten der Grenze ein Biosphärenreservat, es gibt Kontakte, aber es gibt so gut wie keine Zusammenarbeit bisher. Das heißt, in dieser Landschaft des Jahres wird es eher das Ziel sein, dass wir Kooperationen schaffen, dass wir hier Zusammenarbeit schaffen auf der Ebene des Naturschutzes, aber auch beispielsweise im Bereich der touristischen Vermarktung.
Obwohl es niemand wirklich aussprechen will, das Verhältnis zwischen der Ukraine und Rumänien dürfte nicht ganz ungetrübt sein. Schuld daran ist der Bistroje-Kanal und der ist nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein diplomatisches Problem. Die Ukraine will mit dem 2004 initiierten Bau eine neue internationale Wasserstraße schaffen, die leider durch das Herz des Biosphärenreservats führen würde. Die entsetzten Gegner werfen der Ukraine vor, mit dem Bauwerk das fragile Ökogefüge zu zerstören und internationale Abkommen zu verletzen. Die Ukraine wiederum hat handfeste ökonomische Argumente. Derzeit können Schiffe vom Schwarzen Meer die Donau nur über den Sulina-Kanal erreichen. Und der liegt in Rumänien, das für die Schiffspassagen saftige Gebühren kassiert. Seit 2005 ruht der Bau. Aufgegeben ist das Projekt nicht. Wir haben den Suliner Arm der Donau verlassen, diese mehrere Meter breite Hauptverkehrsstraße durch das Delta und bewegen uns nun auf kleinen Kanälen, deren Netz die Feuchtlandschaften durchzieht. Die Ufer sind gesäumt mit Hängeweiden, auf den Kanälen schwimmen üppige Wasserpflanzen. Und immer wieder fliegen Vögel auf, springt ein Frosch ins Wasser, gleitet eine Ringelnatter am Boot vorbei.
Das ist eine Ringelnatter.
Das kleine Tier folgt, neugierig wie es scheint, unserem Boot und streckt den Kopf aus dem Wasser. Diese Ringelnatter ist noch jung, erklärt unser Reiseleiter, denn erwachsene Tiere erreichen eine Länge von etwa einem Meter. Natrix natrix ist eine Wassernatter, deren Körper meist grau-grün gefärbt ist, mit schwarzen Flecken. Sie ernährt sich von Lurchen und Fischen, die sie hier in den Flusslandschaften des Donaudeltas reichlich vorfindet. Das Donaudelta ist Lebensraum von rund 80 Fischarten, darunter einer wichtigen Störpopulation.
Seeadler. Dort fliegt über die Weiden oben. Zwei, glaube ich, sind das. Sehen Sie ihn? Wo die Spitze des Bootes ist. Adult. Erwachsen. Schauen Sie mal mit Fernglas. über die Weiden.
Reiseleiter Tiberius Tiok, ein gelernter Biologe aus Sibiu, kennt jedes Tier und jede Pflanze und das in mehreren Sprachen.
Vino aici, aveți că acolo peste perdeaua aia de zid, wo diese Weiden sind.
Nein, ja, ich habe ihn.
In einem ausgetrockneten.
Okay.
Hi, Cha. Bleib so.
Sitzt in den Ästen links. Also wenn du den Baum hast, siehst du den Adler auch deutlich.
Jetzt kommt der zweite. Ja.
Das Donaudelta ist nicht nur ständiger Lebensraum für zahlreiche Vogelarten. Auch viele Zugvögel machen hier Station. Im Frühjahr kommen Vögel aus Afrika, um hier zu brüten, wie etwa die seltene Weißflügel-Seeschwalbe, Clidonias, Leucopterus oder Pelikane und Kraniche. Andere Vögel wiederum kommen aus skandinavischen Ländern, aus Nordeuropa oder Sibirien, um hier zu überwintern, erzählt Reiseleiter Tibi.
Zum Beispiel eine sehr wichtige Vogelart ist die Rothalskanz. Und von der Rothalskanz sind es mehr als 80%, was im Donaudelta überwintert. Das ist eine Vogelart, was aus Sibirien kommt. Und dort hat sie die größten Brutbestände. Und wie gesagt, 80% davon verbringen den Winter in Rumänien, an der Küste, an der Schwarzmeerküste entlang, Donaudelta, südlich vom Donaudelta. Und der Rest in Bulgarien.
Neben großen Kolonien der Rosa- und Krauskopfpelikane, letzterer ist die seltenste Vogelart Europas, bieten die Sümpfe der Dobrudscha allen Reiherarten Europas, einschließlich einer jungen Population des Kuhreihers, ein Brutrevier, dem braunen Sichler, dem Löffler, der Zwergscharbe, dem Stelzenläufer und vielen anderen seltenen und bedrohten Vögeln. In den Feuchtgebieten sind Fischotter, in den Wäldern Wölfe und Wildschweine zu finden. In den Gewässern konnte sich der aus Nordamerika stammende Bisam stark verbreiten. Die Binnengewässer beherbergen gute Fischbestände, darunter Aal, Hecht, Schleie, Wels, Zander und Karpfen. Regelmäßig kann man besonders in Wassernähe Reptilien, zum Beispiel die europäische Sumpfschildkröte, Würfelnatter, Smaragdeidechse und Amphibien beobachten, etwa Laubfrosch, Rotbauchunke. Im trockenen Hinterland treten griechische Landschildkröten und Sandvippern auf. Aus dem Band Rumänien, herausgegeben von T. de Kahl, Michael Metzeltin und Mihai Razvan Ungureanu, erschienen in den österreichischen Ostheften 2007.
People are coming here especially to see one of the last heaven for wildlife in Europe.
Birdwatcher und Naturliebhaber kommen hierher, um eines der letzten Naturparadiese in Europa zu sehen, sagt der Biologe und Ornithologe Karlin Hodo, der als Wildlife Guide im Donaudelta arbeitet. Er weiß, was das Donaudelta attraktiv macht.
Oh my, definitely the birds. The birds are very abundant.
Die Vögel, auf jeden Fall der Vogelreichtum hier. Wir haben hier nicht nur zahlreiche Arten, sondern auch einen Reichtum an Individuen der einzelnen Arten. Heute haben wir beispielsweise einen Schwarm von mehr als 100 Pelikanen gesehen. Wir haben die größte Pelikanpopulation hier, vor allem Rosa-Pelikan und Weiß-Pelikan. Im Sommer lassen prächtig bunt gefiederte Vögel wie Blauracken oder Bienenfresser den Eindruck entstehen, man sei in einem tropischen und nicht in einem europäischen Land. Dazu kommen diverse Enten und Kormorane. Wir haben die größte Zwerg-Kormoran-Kolonie der Welt und dann die kleineren Vögel, die im Schilf leben. Die verschiedenen Rohrsänger und natürlich Raubvögel wie etwa Seeadler, Baumfalken oder Rotfußfalken.
Cormorants, we have the largest population of pygmy cormorants in the world. And the small birds who live in the reed beds, like different warblers and and also of course raptors like that, sea eagles, the adlers, and Baumfalke and Rotfußfalke and other smaller raptors.
Es ist vor allem die Größe dieses Feuchtgebiets, die das Donaudelta zum Vogelparadies macht.
The size of the delta is half of Belgium.
Die Fläche des Deltas umfasst die Hälfte der Fläche Belgiens. Stellen Sie sich vor, wie viel Nahrung, Insekten oder auch Pflanzen, es in einem Feuchtgebiet dieser Größe gibt, mit all den Kanälen und dem Schwemmland. Deshalb ist das Delta so attraktiv für Vögel. Das Delta ist aber nicht nur berühmt für seine Vogelwelt, sondern zum Beispiel auch für die Frösche. Es gibt Abermillionen Frösche hier und auch Wassermäuse. Oder Säugetiere wie zum Beispiel Fledermäuse, Goldschakale oder aus Russland importierte Marderhunde. Diese wurden ursprünglich aus der Mandschurei und Ostsibirien auf Farmen nach Russland gebracht. Einige kamen als Gefangenschaftsflüchtlinge ins Donaudelta und sind jetzt im Delta, aber auch in Weißrussland und in Polen weit verbreitet.
And that animal escaped in Russia and now are pretty common here in Danube Delta, but also in Belarus and in Poland.
Aufgrund seiner großen Biodiversität zählt das Donaudelta zu den drei wichtigsten Naturregionen der Welt, gemeinsam mit den Galapagosinseln und dem großen Barriereriff. Je tiefer wir in das Delta vordringen, desto faszinierender wird es, die Natur hautnah vom Boot aus zu erleben.
Schauen Sie mal, wie sauber das Wasser ist, wenn es aus dem Schiff herauskommt und wenn es gefiltert ist. Und schauen Sie mal, das kommt alles gefiltert auf dem See, das ist sauber. Und hier kommt es mit dem Wasser aus dem Kanal. Schauen Sie mal, wie die Sedimente, wie man das sieht, das ist wie von Hand gezogener Strich. So. Links sieht man das besser, wie sauber das ist. Ganz klar. Wasserlinse ist am meisten vertreten, Wasserpest, aber Algen so nicht.
In der Abgelegenheit des Deltas konnten sich ursprüngliche Galerie- und Auwälder aus Eichen, Weiden und Pappeln sowie auf den Grinden ein besonderer Sanddünenbewuchs bewahren. Das 5000 Quadratkilometer große Ökosystem ist Europas größtes Feuchtgebiet und Lebensraum von über 4000 Tier- und mehr als 1000 Pflanzenarten. Die Sümpfe des Donaudeltas und der küstennahen Lagunen beherbergen eindrucksvollen Schilfbestand, ausgedehnte See- und Teichrosenfelder und eine Vielzahl seltener und geschützter Pflanzen, von denen Wassernuss, Trapanatans, Seekanne, Nymphoides peltata, Krebsschere, Stratiotis aloides, Schwanenblume, Butomus umbellatus und Wasserschwertlilie, Iris pseudocorus genannt sein.
Ein ökologischer Reichtum, den es unbedingt zu erhalten und zu schützen gilt. Dass das Donaudelta nun zur Landschaft des Jahres erklärt worden ist, sei eine großartige Sache, die dem Natur- und Umweltschutz in Rumänien einen großen Dienst erweise, meint Kalin Hodo. Große Sorge bereitet dem Ornithologen derzeit ein Windmühlenprojekt nahe dem Delta, das den Zugvögeln großen Schaden zufügen würde. Beeinträchtigt würden vor allem große Zugvögel wie Pelikane, Adler oder Störche. Rumänische Ökologen hoffen auf die Unterstützung aus dem Ausland, denn im eigenen Land sei es mit Natur- und Umweltschutz noch nicht so weit her, meint Kalin Hodo.
In Rumänien we don't have
Umweltschutz oder Wertschätzung für die Natur haben keine Tradition in Rumänien, wenn man das so nennen will. Vielleicht ist es gerade unser übergroßer Reichtum an Biodiversität, der es uns an Respekt mangeln lässt. Aber ich möchte nicht, dass die Natur in Rumänien verschwunden ist, wenn meine kleine Tochter erwachsen ist. Deshalb kämpfe ich gemeinsam mit nationalen und internationalen NGOs für Natur- und Umweltschutz. Wir starten demnächst zum Beispiel sehr offensiv eine Bewusstseinskampagne gegen ein Windmühlenprojekt. Aus Westeuropa und England kennen wir sehr negative Beispiele für die katastrophalen Auswirkungen von Windmühlen auf die Population von Raubvögeln und Fledermäusen.
We will start soon a very aggressive awareness campaign against the windmills on the good place for birds, because we already have bad examples of how these windmills affect raptors population and also the bats population into an area in West European countries and in England.
Mittlerweile haben wir den riesigen Fortunasee erreicht, bei dessen Anblick nicht nur Reiseleiter Tibi ins Schwärmen gerät. Auf dem gegenüberliegenden Ufer in der Ferne sind zwei Fischerboote zu sehen, ansonsten ist der See menschenleer. Bei abgeschaltetem Motor lässt sich dann auch die wunderbare Stille genießen.
Ja, wir sind auf dem Fortunasee. Über 400 Hektar groß. Das war im Plan, dass man es 1991 trockenlegt, damit man Landwirtschaft auch hier betreiben kann. Zum Glück ist es nicht mehr gelungen. Und jetzt schauen Sie mal, was für ein Juwel das ist.
Der Fortunasee ist nur einer von zahlreichen großflächigen Seen im Delta. Wasserpflanzen bilden schwimmende Inseln und sind Nistplätze für diverse Vögel. Während unserer kurzen Rast können wir verschiedene Reiherarten beobachten. Blässhühner, Höckerschwäne, Weißbartseeschwalben, Rothalstaucher, Haubentaucher und Tafelenten.
Das sind Reusen, die zum Austrocknen gelegt sind.
Diesen See wollte das Ceausescu-Regime in seinem Machbarkeitswahn trockenlegen, um neue, fruchtbare Anbauflächen für die Landwirtschaft zu schaffen. Der Zusammenbruch des Kommunismus verhinderte das gerade noch rechtzeitig. Andernorts im Delta wurden damals Trockenlegungen realisiert. Doch als alle Nährstoffe im Boden aufgebraucht waren, fielen die Ernten dort nur mehr mager aus. Vom Fortunasee geht die Fahrt zurück bis zum Sulina Arm. Dort liegt das Fischerdorf Krishan, in dem einige Fischer ihre Häuser bereits zu Unterkünften für Ökotouristen umgewandelt haben. Krishan ist der Ausgangspunkt für die nächsten Etappen der Reise durchs Delta. Von hier aus lassen sich herrliche Kanutouren unternehmen. Und Krishan ist auch unser Ausgangspunkt für die Erkundung des nordöstlichen Delta-Gebiets und der Befassung mit den ethnischen Minderheiten, die im Delta leben. Wenn Wassile und Kostica aufspielen, klingt das durchaus flotter, als man beim Anblick der beiden glauben möchte. Wassile on Drums ist 76 Jahre alt, Kostica, der die Ziehharmonika spielt, 80. Wenn er lacht, zeigt er eine Reihe silbern blitzender Vorderzähne und ein paar Lücken. Die Melodien, die die beiden an diesem Abend im Dorf Krishan spielen, sind schwermütig und rasant zugleich. Das geht. Eine ukrainisch-rumänische Mischung, wie die beiden Alten selbst. Um 23 Uhr ist Schluss. Das 300 Einwohner zählende Krishan ist in Dunkelheit gehüllt. Wir machen uns auf den Weg zurück in unsere kleine Fischerpension, die ein bisschen den Eindruck macht, als hätten die Besitzer rasch ihr Wohnzimmer für die Gäste geräumt und adaptiert. Auf den Regalen stehen rumänische Bücher und Nippes. Die Wohnzimmermöbel sind beiseite geschoben, die Couch wurde zum Bett umfunktioniert.
The life it's very easy here and very hard in the same time.
Das Leben hier im Delta ist einerseits sehr leicht, sagt Petre Vasiliu. Andererseits aber, es habe eben positive und negative Seiten. Die Natur mit ihren üppigen Geschenken mache es einem leicht, denn als Fischer brauche man nichts anderes zu tun, als Fische zu fangen. Wenn man ein Stückchen Land habe, baue man eben Gemüse an oder lasse das Vieh hinaus, das am Abend von selbst wieder zurückkomme. Was das Leben hier schwierig mache, so Petre Vasiliu, seien die hohen Preise aufgrund der langen und aufwendigen Transportwege und vor allem die Isolation im Winter.
To build a home for a double price than in Tulcea and for a longer time to bear very tough winters.
Petre Vasiliu ist einer der Fischer hier, der sein Häuschen zu einer Pension umfunktioniert hat. Er vermietet Zimmer zu einem Spottpreis. Seine Frau kocht für die Gäste, er organisiert Touren, verleiht Kanus und hofft auf naturliebhabende Touristen und Touristinnen. Denn seit einigen Jahren setzt Petre Vasiliu auf Ökotourismus. Einige Jahre nach der Revolution hatte Petre Vasiliu die Idee, einige unbenutzte Zimmer in seinem Haus zu Pensionszimmern umzufunktionieren und Touren mit dem Boot oder Kanu anzubieten. Denn die Zeiten, als die Region beliebtes Urlaubsziel für Reisende aus den kommunistischen Bruderländern war, sind lange vorbei.
Rumänen kamen damals in großen Gruppen. Es gab Camping, Bungalows, einige Hotels oder auch Privatunterkünfte, die damals allerdings meist ohne Badezimmer waren. In jedem Fall war es hier damals, zur Zeit des Kommunismus, sehr touristisch. Mit der Wende kam ein ziemlicher Einbruch. Die Zahl der Touristen ging radikal zurück. Nach der Revolution ging es nur sehr langsam, ganz allmählich wieder aufwärts. was ich aber nicht für so schlecht halte. Die touristische Entwicklung sollte eine solide, aber keine rasante sein.
But in a way it's better because if there is a development, I think it should be a solid one and not growing up very fast.
Ökotourismus ist in Rumänien noch eine kleine Nische. Vor einigen Jahren wurde die rumänische Ökotourismusorganisation Eco-Romania gegründet. Mittlerweile hat die Organisation strenge Kriterien für die Zertifizierung von Betrieben ausgearbeitet, die das Logo Ökotourismus tragen dürfen. Eco-Romania versucht eine Haltungs- und Bewusstseinsänderung im rumänischen Tourismus herbeizuführen. Durchaus keine leichte Aufgabe, sagt Andrei Blumer, Präsident von Eco-Romania.
It is difficult because the pressure. The development pressure in Romania now.
Es ist schwierig, weil der Entwicklungsdruck in Rumänien sehr stark ist. Vor allem die Natur ist seit rund 10 Jahren sehr stark unter Druck. Ich glaube aber, dass die Betriebe, die auf Ökotourismus setzen, gut im Geschäft sind. Wenn wir uns den internationalen Markt anschauen, dann hat Rumänien in diesem Segment gute Chancen. Gute Betriebe werden am Markt bleiben und das wirkt sich positiv auf die Akzeptanz des Ökotourismus in Rumänien aus. Ich glaube, dass der Ökotourismus als eines von wenigen Dingen wirklich gute Entwicklungschancen im Donaudelta hat.
This is, I would say, one of the few things that has a very good chance to be developed in Danube Delta.
Unterstützung erhält der rumänische Ökotourismusverband durch gemeinsame Projekte mit internationalen Umweltorganisationen wie dem WWF oder Naturfreunde Internationale. Vor allem das Projekt Landschaft des Jahres der Naturfreunde Internationale, kurz NFI, hat sich Schützenhilfe für den rumänischen Ökotourismus auf die Fahnen geschrieben. Durch die gezielte Förderung eines sanften, nachhaltigen Tourismus, dessen Wertschöpfung bei der Bevölkerung bleibt. Bildungsmaßnahmen stehen dabei im Vordergrund, erklärt NFI-Geschäftsführer Christian Baumgartner.
Es gibt in Rumänien keine gute Tourismusausbildung. Es gibt schon gar keine Ausbildung, die Menschen angeboten wird, die den Tourismus als zweites Standbein nutzen wollen. Fischer beispielsweise, die auch Zimmer vermieten wollen oder kleine Touroperator, die hier in der Region leben. Also da wollen wir im Trainingsbereich sehr viel machen. Wir wollen auch im Marketingbereich arbeiten. Es gibt beispielsweise bisher keine lokale Marketingagentur. Das touristische Marketing wird komplett vom rumänischen Tourismusministerium übernommen. Und ich denke, es wäre sehr sinnvoll, hier in der Region eine regionale Tourismusorganisation zu gründen, die dann auch möglichst grenzüberschreitend arbeitet, also mit der Ukraine, mit dem ukrainischen Teil des Donaudeltas gemeinsam die Region Donaudelta vermarktet.
Diese weiße Blüte, sehen Sie dort? Das ist von einer Pflanze, das heißt Pfeilkraut. Schauen Sie mal hier die Blätter, das sieht wie ein Pfeil aus, diese Blätter, sehen Sie? Die anderen, diese rosa-weiße, Butomus umbellatus oder Schwanenblume.
Auch Reiseleiter Tiberius Tiok, hier gerade wieder mit Touristen unterwegs auf dem Motorboot, setzt mit seinem Reisebüro Tiok Natur- und Studienreisen auf Ökotourismus.
Auch der Bootsfahrer vor uns ist auch ein Einheimischer. Die Angestellten auf dem Hausboot sind auch Einheimische. Die Unterkunft wird in Fischerpensionen gemacht bei Einheimischen, damit wir besser sehen können, wie die Leute leben, welche die Kultur ist. Wir wollen nicht, dass es zum Beispiel im Delta Hotels, Riesenhotels gibt, wo man dann untergebracht wird, sondern wir wollen, dass sich die Leute besser kennenlernen, Gedanken und Ideen austauschen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Tiberius Tiok ist ein hervorragend ausgebildeter Tourismusexperte mit vielfachen Sprachkenntnissen. Er hat nach seinem Biologiestudium in Rumänien an der Donau-Universität in Krems den Tourismuslehrgang absolviert. Damit ist er wohl die große Ausnahme, denn es gibt bislang keine adäquate Ausbildung für die sogenannten Nature Guides, die Ökotouristen in diversen Fremdsprachen durchs Delta führen und ihnen Flora und Fauna näher bringen.
Das sind entweder Leute, die self-made sind, also die sich das selber beigebracht haben, oder es sind Biologen, die halt irgendwann einmal aufs Delta gestoßen sind, aber auch keine spezielle relevante Zusatzausbildung für gerade die Vögel oder die Flora und Fauna des Deltas genossen haben. Und es gibt sicherlich in der Region ein ganz großes Potenzial an Leuten, die einfach hier leben, sich in der Region gut auskennen, die aber nicht das Fachwissen haben, auch wie sie das denn den Touristen kommunizieren können und denen vor allem auch die Sprachkenntnisse fehlen. Das heißt, im Idealfall schaffen wir es auch in dieser Zeit, einen Lehrgang für Naturinterpretation und Naturvermittlung auf die Beine zu stellen, wo wir Leute aus dem Delta drin ausbilden, hier Nature und immer Kultur auch mitgedacht, Nature and Culture Guides zu sein.
Zum Projekt der Umwelt- und Sozialorganisation Naturfreunde Internationale gehören auch Ideen wie Urlaub in der Fischerhütte als eine mögliche Verbindung zwischen dem traditionellen Leben der Bevölkerung im Delta und dem Tourismus.
Die Möglichkeit auch einfach herzuzeigen, wie Fischerei funktioniert. Einmal mit einem Fischer hinauszufahren, einen Tag am Donau oder auf den Seitenarmen zu verbringen. Das sind mögliche Angebote, die es bisher im Tourismus hier überhaupt noch nicht gibt. Wir wollen diese kulturelle Komponente im Tourismus auch stärken, dass die Leute, die hierher kommen, nicht unter Anführungszeichen nur das Naturangebot konsumieren können, sondern stärker auch Erlebnisse aus dem kulturellen Bereich mitnehmen.
Einiges hier im Donaudelta passt noch nicht so ganz zu einer Ökotourismusregion. Ende September bis März zum Beispiel darf gejagt werden. Ausgenommen sind die strengen Schutzzonen, die für jegliche Nutzung gesperrt sind.
Die Jagdsaison hat auch jetzt begonnen. Heute Morgen haben wir auch gehört, wie gejagt wurde. Und das ist schade, dass das in so einem Gebiet passiert, weil es wird wahrscheinlich mehr gejagt, als es gut ist, klar.
Nach dem Ende des Kommunismus wurde auch das Donaudelta privatisiert. Geschäftsleute, Politiker und andere Wohlhabende haben sich hier eingekauft und manche verpachten ihre Gründe für die Jagd. Die Jagd ist auch hier im Donaudelta ein einträgliches Geschäft. Aus ökologischer Sicht ist die Jagd freilich eines der größten Probleme, schimpft der Biologe und Ornithologe Karlin Hodo.
Hunting must be stopped
In allen Naturschutzgebieten muss die Jagd verboten werden. Es ist eine Schande, dass es in Europa die Jagd als Freizeitvergnügen gibt. Die Jagd ist in manchen Nationalparks, wie zum Beispiel in den Hohen Tauern, ein gutes Managementinstrument, wenn es keine großen Raubtiere gibt. Aber in Rumänien haben wir zahlreiche Raubtiere und brauchen ganz gewiss nicht die Jagd in einem Schutzgebiet. Die Jagd ist ein Riesengeschäft. Am ärgsten sind die Italiener. Sie kommen hierher und jagen alles, von den kleinsten Vögeln und manchmal sogar Pelikane. Das kommt zwar nicht allzu oft vor, aber es ist tatsächlich passiert.
A lot of Italians, unfortunately, we are the worst hunters in the world, are coming here and shot lots of birds, starting with the very small ones till, I don't know, pelicans sometime.
Natur- und Umweltschützer wie Karlin Hodo setzen auch hier auf die Bewusstseinskampagne durch das Projekt Landschaft des Jahres. Auf Ökotouristen würde es zumindest befremdlich wirken, wenn sie auf ihren Bootsfahrten durch die Kanäle durch Schüsse gestört würden, hofft Karlin Hodo auf Druck von außen. Befremdlich ist auch der Anblick weggeworfener Plastikflaschen, der immer wieder die Idylle im Delta trübt.
You must know that Danube came,
Vergessen Sie aber nicht, dass die Donau schon durch halb Europa gekommen ist und viel Müll von unterwegs mitbringt, wenn sie im Delta angelangt ist. Ich selbst habe schon Plastikflaschen mit ungarischen und deutschsprachigen Etiketten gefunden. Wenn wir ein sauberes Donaudelta haben möchten, muss auch der Rest Europas der Umweltverschmutzung mehr Augenmerk widmen. Aber es stimmt, wir haben ein Umweltproblem, nicht nur im Delta, sondern in ganz Rumänien.
And unfortunately in all Romania.
Das Problem ist der Abtransport des Mülls. Denn es gibt keine geregelte Müllentsorgung oder systematische Müllabfuhr aus den Dörfern in die Stadt Tulce. Das war schon immer so. Doch erst seit der Wende fällt das Problem mehr und mehr ins Auge. Der Fischer Petre Vasiliu bietet eine plausible Erklärung an.
This is because in the communist time the Romanian had very, very little waste.
In der kommunistischen Ära gab es nicht so viel Abfall. Alles wurde wiederverwendet. Es gab keine Plastikflaschen. Alles war in Glasflaschen. Alle Metalle wurden recycelt. In jedem Dorf gab es ein Sammelzentrum. Alle Materialien wurden dorthin gebracht und wiederverwertet. Diesem System trauere ich wirklich nach, denn das ist heute wirklich schlechter geworden. Und auch viele, vor allem rumänische Touristen, die Campingurlaub hier machen, werfen einfach ihren Müll in die Gegend. Andererseits können wir ihnen auch nicht sagen, wo sie ihren Müll deponieren sollen. Nach der Revolution kamen Coca-Cola und andere Firmen, die Mineralwasser produzierten. Und wir hatten den Müll und wussten nicht, was wir damit tun sollen.
Ankunft in Letia. Das knapp 400 Einwohner zählende Dorf liegt am Ende eines beschaulichen Kanals und am Rande eines der ältesten Eichenwälder Osteuropas. Zur ukrainischen Grenze sind es nur mehr wenige Kilometer. Zu erreichen ist Letia nur mit dem Boot. Das Auffälligste im Ort sind zunächst die große russisch-orthodoxe Kirche und die Wohnhäuser mit ihren hellblauen Dachgiebeln.
Das Dorf Letia ist, denke ich, ein typisches Beispiel für die Architektur der Bevölkerung im Donaudelta, die ja überwiegend aus Holz besteht, die also, sagen wir, zur Straße hin einen Giebel zeigt und dann meistens auch noch einen Aufsatz aus Holz oben, der also irgendwelche Familien charakterisiert und sehr, sehr wichtige Aussagen hat, auch wer dort welchen Giebel hinbaut. Nach hinten hin einen großen Hof, recht lang gezogen, wunderschön meistens gefärbt und mit Blumen. Also die Dörfer können sich sehen lassen und die sind bei aller Armut immer sehr gepflegt.
Der Geograf und Balkanologe Teddy Kahl. Letia wird von Chacholen bewohnt. So werden die Ukrainer genannt, die sich einst im Donaudelta angesiedelt haben. Zwölf der insgesamt 21 ethnischen Minderheiten in Rumänien leben laut Bevölkerungsstatistik im Donaudelta. Die Dobrudscha, also die Region, zu der das Delta gehört, stelle ein Amalgam von Sprachen, Religionen und Lebensstilen dar, auch wenn die Anzahl der Angehörigen ethnischer Minderheiten heute stark abgenommen habe, schreibt Teddy Kahl in einem Aufsatz über die Dobrudscha, die im Band Rumänien der österreichischen Osthälfte herausgekommen ist.
Im Donaudelta bilden die Chacholen und Lipovaner das kulturell prägende Element. Lediglich das Dorf C.A. Rosetti und die Küstenstadt Sulina haben mehrheitlich rumänische Bevölkerung. Die entlegenen Dörfer im Donaudelta, Suantu George, Karaorman, Letia und Ciliavece, in denen heute noch Ukrainer leben, dienten ihnen ursprünglich als Zufluchtsorte vor Verfolgung.
Das Donaudelta ist ja in der Form, wie wir es heute besiedelt finden, mit diesen ganzen kleinen, romantisch wirkenden Holzarchitekturdörfern, noch gar nicht so lange besiedelt. Die Gruppe der Lipovaner, die wir dort vor allem finden, Lipoven auf Rumänisch oder Starovieri auf Russisch, diese altgläubigen, russisch sprechenden Lipovaner, die dort eine der größten Gruppen bilden, die sind vor allem erst im Folge der Vertreibungen aus Russland, aus dem zaristischen Russland gekommen. Also es gab verschiedene Wellen im 16. und 17., ja sogar noch im 18. Jahrhundert. Die Vertreibung dieser damals als Raskolnizi verschimpften, also als aufständische Abspalter verschimpften Altgläubigen vertrieben haben. Und da sind sie natürlich im Delta immer sehr gut bei weggekommen, weil sie da wirklich kaum mehr verfolgt werden konnten. Also das war ein ganz, ganz sicherer Zufluchtsort.
Die ukrainisch sprechende Bevölkerungsgruppe der Chacholen hat eine ähnliche Ansiedelungsgeschichte. Auch sie flohen einst vor Verfolgung und blieben im Delta. Andere Völker wie Turkvölker oder Tataren ließen sich nur vorübergehend am Rande des Deltas nieder.
Wir finden im Norden und im Süden des Deltas, also außerhalb dieses endlosen Sumpfgebietes, jede Menge Siedlungen mit türkischen Namen, mit islamischer Prägung. Allein der Name Ismail ist also schon nicht im Norden des Deltas, in der Ukraine oder im Süden, Mahmudiya, Marigöl, das sind alles türkische Namen, die natürlich auf die osmanische Zeit zurückgehen. Aber die haben sich eigentlich nie im Delta niedergesetzt, die haben dort nie gesiedelt. Und auch die Rumänen, die heute im Süden offiziell die Mehrheit der Region ausmachen, haben eigentlich gar keine Siedlungsgeschichte.
In den Städten der Region wiederum ließen sich Händler verschiedener Herkunft nieder. Ihnen verdankte die Stadt Sulina im äußersten Osten des Deltas, am Ende des Sulina Arms, ihre einstige Blütezeit. So hatte Sulina einst eine viel größere Bedeutung als der Schwarzmeerhafen Constanta.
Man sieht dort also die städtische, ganz andere Architektur als in den lipowanischen Dörfern. Jugendstilarchitektur, auch teilweise noch ältere Häuser, die dort an der Küste, in einem Schwemmland, sagen wir mal, zwischen Küste und großen Arm, dem Hauptarm, dem Sulina-Arm gebildet sind. Hier haben, man sieht es an der Architektur, man sieht es auch auf dem Friedhof, Juden gelebt, Armenier, griechische Händler, die also im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts bis schließlich die Stadt Sulina zu blühen begannen und ein wichtiges Wirtschaftszentrum wurde, sich angesiedelt haben. Natürlich hat es mit der Einrichtung von Straßen nachgelassen. Das wurde Constanza wichtiger, sogar Tulcea wurde wichtiger. Und dieses doch am Ende des Sumpfes, am Ende des Deltas liegende Sulina hat also dermaßen an Bedeutung verloren, dass heute die Stadt außerhalb Rumäniens kaum noch jemand kennt. Und wer sie besucht, ist also wirklich, denke ich mal, deprimiert zu sehen, was da für eine Blüte, eine Architektur gewesen ist und ein Leben gewesen sein muss. Architektur, Häuser und Schiffe, die einfach nur herumstehen, herumdümpeln und nicht mehr genutzt werden.
Das Donaudelta ist eine ökonomisch benachteiligte Region und in Dörfern wie Letia werden Armut und Isolation besonders deutlich spürbar. Im Winter, wenn die Kanäle zufrieren und es keine Möglichkeit gibt, nach Tulcea zu gelangen, dann bleibt den Bewohnern nur zu hoffen, dass niemand krank wird und dass das eingelagerte Gemüse und das Brennholz bis zum Frühjahr reichen. Hier in Letta sind die meisten Bauern oder Fischer. Viele sind auch schon in der Pension. Besucher aus dem Ausland sind stets eine willkommene Abwechslung. Letta liegt auf der Route der Ökotourismustouren. Die Touristen sehen sich vor allem die Umgebung an. Im Ort bleiben sie nicht lange, weil es dort außer der Kirche nicht viel zu sehen gibt. Mit der Umsetzung des Ökotourismus-Konzeptes, das die Umwelt- und Sozialorganisation Naturfreunde Internationale für ihr Projekt Landschaft des Jahres entwickelt hat, könnte sich das ändern. Denn dieses Konzept sieht Besichtigungen von Dörfern mit ethnischen Minderheiten vor und die Vermarktung ihrer traditionellen Produkte. Durch die Proklamation zur Landschaft des Jahres will Naturfreunde Internationale die Aufmerksamkeit auf eine strukturschwache europäische Region lenken, die von landschaftlicher Schönheit und einem reichen kulturellen Erbe ist. Im Delta sei man sich dieses kulturellen Reichtums noch kaum bewusst, meint Christian Baumgartner, Geschäftsführer von Naturfreunde Internationale.
Wir haben zum Beispiel einmal herumgefragt, die Leute hier wissen selber nicht, was die Spezialitäten der einzelnen Kulturen sind. Wenn man fragt, was gibt es denn besonders im Handwerksbereich? Das ist nicht bekannt. Was wir zum Beispiel überlegen, ist im Rahmen der Proklamation dann eben zum ersten Mal so etwas wie eine kleine Handwerksmesse zu machen, wo einfach die Kulturen Möglichkeiten haben, ihre Handwerksprodukte, ihre Besonderheiten auch vorzustellen. In die Richtung soll es dann auch gehen, dass man eben einerseits landwirtschaftliche Produkte, aber eben auch Handwerksprodukte verkaufen kann.
Sie hat gesagt, dass dieser Dorf, Letadorf, das ist von den Chacholen bewohnt.
Gabi gehört zur Minderheit der Chacholen, auch wenn sie nicht so genau sagen kann, was das eigentlich bedeutet. Gabi ist eine fröhliche junge Frau mit rotem Haar und Sommersprossen, 22 Jahre alt, seit einem Jahr verheiratet und hat noch, wie sie sagt, keine Kinder. Im Sommer kümmere ich mich um den Garten, erzählt sie. Ich baue Tomaten, Kartoffeln, Kohl und Kraut an. Wie aber verbringt sie den langen Winter? Kommen Sie mit, sagt sie und führt uns ins Haus. Im hintersten Zimmer steht einer der speziellen Öfen, wie sie in der Gegend üblich sind, mit einer breiten Ofenbank, auf der sich die ganze Familie aufhalten und wärmen kann. Hier sitze ich im Winter und stricke, erzählt Gabi. Was macht heute eine lipowanische oder chacholische Identität aus? Die Frage scheint nicht so einfach zu beantworten. das wichtigste Identitäts- und Unterscheidungsmerkmal zwischen den größten ethnischen Gruppen im Delta, Lipowanern und Chacholen, seien zunächst einmal die jeweiligen Sprachen, meint der Balkonologe Tede Kahl, die dem Russischen bzw. dem Ukrainischen zugehörig sind.
Man kann sich vorstellen, dass die Leute dort 200, 300 Jahre, teilweise sogar die ersten Siedlungen sogar 400 Jahre, im Delta leben, ohne einen Kontakt zum weit nördlichen Russland, nicht? Das heißt, keine standardsprachlichen Impulse bekommt, praktisch die letzten 300, 400 Jahre die Entwicklung mit dem Russischen abbricht. Dadurch entsteht ein doch relativ eigenartiger Dialekt, aber im Prinzip wäre das der Hauptunterschied, um sie vor den Chacholen abzugrenzen.
Das zweite wichtige Kriterium ist der Glaube.
Die Lipowaner ganz besonders legen also einen großen Wert darauf, dass die Starovieri sind, also Altgläubige, die praktisch von der Hauptreligion, der Massenreligion des russisch-orthodoxen Kirche, ja nicht unbedingt abgewichen sind, sondern eher am Älteren festhielten. Die russisch-orthodoxe Kirche, allen voran der Patriarch Nikon, der die Vertreibung der Lipowaner aus dem zaristischen Russland vorangetrieben hat, die waren natürlich vor allem der Meinung, die Lipowaner sind die Abspältigen und die Abtrünnigen und nannten sie deshalb verachtlich, pejorativ, Raskolniki. Und das, denke ich mal, ist das, was heute auch den Lipowaner, wenn man das so sagen möchte, ausmacht. Das heißt, die Definition als Sprache reicht nicht, es muss die Religion dazukommen. Und heute vor allem im Delta ist auch ganz wichtig eine Identifizierung mit dem Delta.
Ein zum Touristentransporter umfunktionierter Traktor bringt uns zu den Attraktionen von Letja. Zu einem der ältesten Eichenwälder Europas, zu meterhohen Sanddünen und mediterraner Trockenvegetation. Insgesamt bildet die Umgebung von Letja einen Kontrast zum üppigen Feuchtgebiet des Donaudeltas, wie er stärker nicht sein könnte. Das Meer scheint in greifbarer Nähe. Und tatsächlich sind es von hier bis zur Schwarzmeerküste nur mehr rund 10 Kilometer. Wie es zur Versandung der Region gekommen ist, erklärt der Geograf und Balkanologe Tede Kahl.
Das ist vor allem eine äolische Erosion, also eine Windverwehung, die dort dann ja den mitgeführten Sand aus der Donau heraus und aus dem Ufer heraus hochwehen. Das muss früher zwischen diesen Waldstellen einmal Wald gegeben haben, der gerodet wurde und durch diese Rodung praktisch dem Wind zugänglich war. Aufgrund der Nähe der Donau, ja aufgrund der Arme, praktisch dann dort die Angriffsfläche für den Wind gewesen, durchzufegen und auch Sand mitzuführen.
Der 600 Jahre alte Letja-Wald besteht aus Waldstreifen, die parallel zum Schwarzen Meer verlaufen. Im Frühjahr komme es des Öfteren vor, dass der Wald überschwemmt sei. Dann führe er seine Touren mit dem Kanu durch den Wald, erzählt Reiseleiter Tiberius Tiok, während unserer Erkundung mit dem Traktorbus.
Es ist ein total anderes Klima, es ist sehr, sehr heiß im Sommer und im Winter auch sehr kalt und außerdem extrem trocken.
Wenn man heute anfangen würde, dort wieder Humus und Wald hinzusetzen, könnte man theoretisch dem Versanden der Region entgegenwirken. Aber es ist natürlich eine viel zu große Fläche und letztendlich ist es auch landschaftlich ja durchaus attraktiv. Die Dünen. Es ist ja nicht so, dass es jetzt verödet. Es sind ja immer nur ein paar hundert Quadratmeter. Das ist durchaus ein wertvolles Biotop. Denn es gibt ja auch Arten, wie zum Beispiel die Schildkröten und die Vipern oder Schlangen, die man dann dort findet, Eidechsen und so weiter, die ja gerade deshalb leben, weil das so eine offene, sonnenausgesetzte Biotope sind, die sie im Wald nicht finden würden. Nicht? Das heißt, das ist also ein sehr, sehr wertvoller Bereich.
Und es ist ein Gebiet, das in jedem Fall einen Besuch wert ist, so wie das gesamte Donaudelta.